Höhenangst in den Indizes und Donald Trump, der wahrscheinliche nächste US-Präsident. Der Frage werden wir jetzt natürlich nachgehen und das Ganze auch an den Charts besprechen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie noch ein letztes Mal aus Peking in China und natürlich war ich auch in den letzten Tagen ein bisschen aus. Am Abend zum Beispiel, da war ich in so einer Ecke, da ging es rund um einen See, da gab es ganz viel Streetfood-Stände, kleinere Läden, Restaurants, Teestuben und eben auf dieser einen Brücke wunderbar der Drache dargestellt. Sie wissen es vielleicht, oder ich meine, das ist glaube ich relativ allgemein bekannt, der Drache spielt ja gerade in China und auch Asien allgemein eine sehr, sehr große Rolle. So wie ich das verfolgt habe, ist einer der Kaiser Chinas dann einfach mal auf den Gedanken gekommen, dass seine Mutter von einem Drachen geschwängert wurde und er dann sozusagen von einem Drachen abstand. So, und das haben die Leute dann eben auch gerne zum Anlass genommen, ihn und den Kaiser allgemein dann in Zukunft halt auch mit dem Drachen zu identifizieren. Und da kommt eben das Symbol her. Soweit die Geschichte, die ich zumindest aufgeschnappt habe. Wenn Sie da eine andere kennen, bin ich auch gerne offen dafür. Und dann war ich auch ein weiteres Highlight natürlich in der verbotenen Stadt. Und ja, was soll ich Ihnen sagen, es ist schon sehr beeindruckend. Also wenn Sie dann durch diese, ja, es ist ja eine Stadt in sich und es ist eben der Kaiserpalast, das war die Zone, wo sich die kaiserliche Familie zurückgezogen hat und wo auch letzten Endes das gesamte, ja, öffentliche, staatliche Leben, kaiserliche Leben hier in Peking und damit eben auch in China stattgefunden hat. Und es ist schon interessant auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch irgendwo bedrückend, weil man, naja, wenn man sich so abschottet von seinem Volk, dann hat das vielleicht auch so eine gewisse Bedeutung und spricht jetzt nicht unbedingt viel für das Vertrauensverhältnis, Regierung, Volk. Wobei eine Regierung war es ja damals nicht, ne? Das war eher der Kaiser. Und da wurde auch mal ein bisschen über das Volk hinweg regiert. Das hat sich ja idealerweise in den meisten Ländern oder in den Ländern auf der Welt jetzt verändert. Nicht überall, wissen wir auch, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ja, also im Endeffekt, je stärker man sich abschottet, umso merkwürdiger ist es aus meiner Sicht. Ja, muss man eben auch ganz klar sagen. Und das ist dann schon so ein bisschen bedrückend, weil man natürlich auf der anderen Seite sofort auch die Nöte und die Sorgen der Menschen außerhalb der Mauern zu erkennen glaubt. Und das ist, ja, darf sich jeder selber mal überlegen, wie das dann damals so war, also bei aller Pracht am Ende. Es ist doch immer so ein bisschen, so Geschmack bleibt halt übrig. Nichtsdestotrotz, beeindruckend ist es allemal. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, naja, man geht dann da so durch und sieht dann ein Haus nach der anderen und dann sagt man irgendwann, okay, ist halt dann der nächste Pagodenbau und ja, passt dann schon und dann hat sich das Ganze auch. Also ist durchaus mal eine Reise wert, hier nach Peking zu kommen. Ob man jetzt eine ganze Woche sein muss, das einmal hingestellt. Aber so 3-4 Tage lohnen sich auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch andere Ecken. Also wenn man nach China möchte, übrigens auch Oktober ist eine gute Zeit. Jetzt wird es aktuell gerade so ein bisschen neblig. Das heißt, es geht so wirklich in den Herbst-Winter rein. Darf man Ende Oktober auch gerne wieder abreisen, es sei denn, man steht so wirklich auf die kältere Jahreszeit. Aber so Anfang Mitte Oktober ist perfekt. Das kann ich Ihnen dazu schon mal so sagen. So, damit genug über China und wir gehen direkt mal in die vergangenen Tage rein. Was gab es in den Zahlen? Im Endeffekt, wir haben letzten Endes ja nicht so wahnsinnig spannende Themen in den letzten Tagen gehabt. Wir haben die Verkäufe bestehender Häuser in den USA gehabt. Da ging es auf ein, ich glaube, 14-Jahrestief. Und das ist natürlich nicht unbedingt ermutigend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das hat ja schon mal Fast & Forex auch mit angedeutet. Es kann auch durchaus sein, dass die Leute jetzt eben weiter warten auf niedrige Hypothekenzinsen. Denn fairerweise, wer sich so ein Haus für eine Mio kauft, der hat halt dann wirklich auch, mit niedrigeren Zinsen den besseren Deal. Ja? Und da wartet man vielleicht doch lieber mal, vielleicht auch auf eine Preissenkung. All diese ganzen Themen können da mit rein. Und offensichtlich haben es die Leute jetzt nicht ganz so eilig, sich Häuser zu kaufen. Vielleicht ist da so eine Interpretation, die da durchaus eine Rolle mit reinspielt. Denn wir wissen auch, in den letzten Jahren, und das sind die letzten 10, 14 Jahre, kommt da durchaus mit zum Tragen, sind die Preise ja auch durchaus jetzt, ja, vielleicht durch die Decke gegangen, also zumindest deutlich angestiegen. Und das dürfte auch damit reinspielen. Heißt also aus meiner Sicht, die Leute warten eher ab. Ja, dann ging es in die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe, für die Dienstleistungen in Deutschland, in den USA. Und Sie wissen es also, was unter 50 ist, eher schrumpfend. Alles, was über 50 ist, ist eher prosperierend, eher mit Wachstum zu sehen. Und Sie sehen es, im Großen und Ganzen verändert sich da nicht so wahnsinnig viel. Das verarbeitende Gewerbe hat sich leicht angezogen, aber immer noch und deutlich unter 50 in Deutschland. Immer noch auch ja, relativ deutlich unter 50 in den USA. Und mit den Dienstleistungen ist es dann doch etwas leichter. Auch hier ist es in Deutschland etwas angezogen. Und in den USA ist man mehr oder weniger gleich geblieben, leicht über den Erwartungen. Aber alles in allem, im Endeffekt ist keine große Überraschung und von daher auch für die Märkte jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Dann aus Deutschland am Freitag der IFO Geschäftsklimaindex, der wurde veröffentlicht. Eine leichte Steigerung überrascht mich auch. Na, ich weiß nicht, vielleicht verfolge ich auch die falsche Presse, wer weiß. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich ja tatsächlich auch, wenn es mal ein bisschen aufwärts geht, zumindest in der Stimmung. Und das darf dann gerne mal so beibehalten werden. Dem DAX alleine hat es nicht geholfen, aber das ist dann noch eine andere Geschichte, auf die wir nachher nochmal schauen. So, dann gehen wir mal in die kommenden Tage rein. Wir starten am Dienstag mit dem Verbrauchervertrauen. Hier wird eine leichte Steigerung erwartet in den USA. Ja, also mal von 98,7 auf 98,8 ist jetzt nicht unbedingt riesengroß der Sprung. Aber immerhin zumindest mal gleichbleibend plus. Ja, und das sagt ja eigentlich schon aus, wie die Erwartung ist. Nämlich, dass man doch zuversichtlich ist, dass man gut gestimmt ist in den USA. Und dass man natürlich auch die Erwartung hat, dass es gut funktioniert in der Wirtschaft. Sondern ich sage es halt gerne nochmal, wer im Endeffekt nicht mehr das Vertrauen in seinen Job hat, der hat auch als Verbraucher nicht unbedingt das Vertrauen und das dürfte sich natürlich auch darauf dann auswirken. Dann gehen wir weiter am Mittwoch. Es geht in Deutschland mit der Arbeitslosenquote weiter. Wir haben 6,0 aktuell. Es wird wahrscheinlich aus meiner Sicht so bleiben. Also ich glaube, das wäre jetzt keine große Überraschung, wenn es so bleibt. Es wäre eben eine Überraschung, wenn die runtergehen würde. Das würde mich auch nicht überraschen, wenn es hochgehen würde auf 6,1%. Aber da muss schon ein bisschen was passieren. Ja. Ein paar Leute leben ja auch in Deutschland, ein paar Leute sind ja auch in Lohn und Brot. Also so schnell geht es jetzt auch nicht. Also 6,0 sollte schon passen. Und das BIP, ja, das Bruttoinlandsprodukt, was soll ich sagen, die Rezession ist nach wie vor da, auch die Erwartung. Und irgendwie, naja, hat man es wohl auch offensichtlich akzeptiert, die rote Laterne durch die Gegend zu tragen. Tja, wo dann natürlich auch der positive IFO-Geschäftsklimaindex herkommt. Na gut, das muss man sich dann an anderer Stelle mal überlegen. Dann geht es in Beschäftigungsänderungen und das Bruttoinlandsprodukt in den USA. In den USA ist es robust. Ja, man geht davon aus, ja, bleiben wir beim BIP, dass man bei 3,0 ist, wenn man das mal vergleicht mit Deutschland und damit im Endeffekt ja auch Europa. Ja, jetzt ist Europa ja allgemein nicht so stark wie die USA momentan. Klar, Deutschland hängt hinterher, aber die anderen bekleckern sich jetzt ja auch nicht unbedingt mit richtig Ruhm. Von daher, die USA momentan wirklich am Zug. Ja, und das sollte sich auch so fortsetzen. Und wenn man das Ganze eben jetzt nochmal kombiniert, Donald Trump wird ja eher als ein bisschen wirtschaftsfreundlicher dann eingestuft. Ja, da könnte man natürlich über die Zölle stolpern, die er plant. Das muss man dann mal schauen. Aber momentan sieht es ja eigentlich auch ganz gut aus hier mit den 3,0. Dann geht's in die Inflationspreise, also VPI, Verbraucherpreisindex in Deutschland mit 1,6%. Ich gehe mal davon aus, dass es auch so bleibt. Also da sollte jetzt nicht unbedingt die große Überraschung kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch tiefer runtergeht, weil offen gesagt 1,6% ist schon ganz ordentlich. Also wie gesagt, wir sind ja weit entfernt schon, relativ weit entfernt von dem Inflationsziel der EZB und von daher sollte da jetzt nicht mehr so viel Schwung nach unten kommen. Aber auch da müssen wir natürlich schauen, was passiert. Dann gehen wir am Donnerstag in die Verbraucherpreise für die Eurozone. 1,7% ist hier die Inflationsrate, die wir dann letzten Endes zu erwarten haben oder ja, auf die man zunächst mal schaut. Es gibt noch keine Prognose dazu. Und bei beiden, Deutschland, aber auch EZB, also entsprechend Verbraucherpreise für die Eurozone, ist natürlich wieder der Ansatz, was macht die EZB? Senkt sie die Zinsen weiter? Hat sie überhaupt noch Raum dazu? Denn wenn jetzt die Inflation wirklich so weit runtergeht, dann muss sie vielleicht sogar wieder über Zinserhöhung nachdenken, um da halt ein bisschen, um da nochmal gegenzuwirken oder nicht. Ja, das ist im Endeffekt die Geschichte. Ja, also was kann man da letzten Endes machen? Setzt man auf die Zinsschraube, also dreht es ein bisschen, geht da wieder hoch, okay, dann wird das Geld halt ein bisschen wertvoller, klar. Geht man runter mit den Zinsen, okay, dann wird das Geld halt ein bisschen wertloser. Ja, und das sehen wir eben jetzt, die Inflationszahlen lassen sich so einfach dann doch wieder nicht in den Griff kriegen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und eine Punktlandung ist dann halt auch nicht ganz so ja, einfach machbar. Und das sehen wir jetzt eben auch momentan in der Eurozone. Also schauen wir mal, was jetzt von Seiten der EZB dann zu erwarten ist. Dann gehen wir am Freitag in die, naja, die Klassiker Non-Farm Payrolls. Und tja, das dürfte sicherlich interessant werden. Und auch da mal so zu schauen, was es an neuen Arbeitsplätzen gibt. Und dann für Oktober gibt es nochmal die Arbeitslosenquote. 4,1% wird dann hier ausgewiesen. Und von daher ist das so ein Thema, das sind wir auch deutlich unter Deutschland in den USA. Auch das ist ein Thema, auf das man achten kann. Passt gut, 14.30 Uhr kommen beide Zahlen. Deshalb auch hier Thema Volatilität. Da darf man als Daytrader durchaus mal drauf achten, sich hier vielleicht nicht zu stark zu exponieren, sondern lieber mal abzuwarten, was der Markt dann daraus macht. Ja. Und damit gehen wir direkt in die Charts und schauen uns mal an, was wir für die nächsten Tage oder vielleicht sogar Wochen erwarten können. Traditionell starten wir wieder mit dem DAX Future im Wochenchart, also hier die Woche. Und ich bin ja schon seit etwas längerem etwas verhalten, was den Schwung nach oben angeht. Ich hatte mich zuletzt dazu hinreißen lassen, nochmal die 20.000 roundabout so in den Raum zu stellen. Und ich glaube, das kann man auch durchaus nachvollziehen, dass man sich dann über solche entsprechenden Zonen bewegt, die runden Marken, die für viele dann letzten Endes ja auch was Magisches haben, praktisch wie so ein Magnet wirken. Aber so leicht ist es dann offensichtlich doch nicht. Wir sind jetzt hier im Hoch auf 19.783 gekommen, 19.800 Punkte. Offen gesagt, die 200 Punkte hätte man sich hier noch gönnen können, aber nee, es kommt jetzt die Höhenangst auf, die Luft ist so langsam raus und jetzt wird es tatsächlich so langsam Zeit, dass eine Korrektur wieder kommt. Das ist die Frage, ist es eine zeitliche Korrektur, das ist die preisliche Korrektur. Momentan sehen wir immer eine zeitliche Korrektur, die sich hier im Rahmen dieses letzten Ausbruchs von der Woche vom 23. September zeigt, man hier einfach nicht so richtig in die Gänge kommt, aber auch nicht wirklich verkaufen will. Ja, Sie sehen es, dass wir immer wieder, mach mal größer, dass wir immer wieder, wenn da so ein bisschen Bewegung nach unten kommt, sofort wieder hochgekauft wird, aber auch nicht wirklich, denn sobald es wieder nach oben geht, wird wieder abverkauft. Und das heißt, wir sehen hier eine gewisse Unentschlossenheit, wir sehen hier einfach, dass die Marktteilnehmer sich nicht so stark exponieren wollen, sich nicht so stark aus dem Fenster nehmen wollen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber trotz allem nicht unbedingt den Wunsch haben, sich von ihren Beständen zu trennen. Heißt also, da kauft man mal ein bisschen, nimmt ein paar Punkte mit im Zweifelsfall und dann steigt man auch wieder aus und wartet ab, was es Neues gibt. Und das sehen wir eben hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann sowas gehen? Ich glaube, es ist relativ deutlich zu sehen und zu sagen, dass wir einfach jetzt hier noch 2 Wochen warten müssen, bis das ganze Thema mit den US-Wahlen ausgestanden ist, mit den Präsidentschaftswahlen. Das kann natürlich auch schneller gehen, wenn sich die Meinung durchsetzt, dass der eine oder die andere dementsprechend die Kandidatur durchsetzt und damit auch die Wahl gewinnt. Weil momentan sieht es ja eher danach aus, als ob es Donald Trump wird. Aber das kann sich jederzeit ändern. Sie kennen das, ein Skandal, der nochmal rausgegraben wird, egal auf wen dann der Kübel geworfen wird, der kann das schon entscheiden. Und das ist dann dementsprechend eine Sache, das sehen wir, da wollen sich die Leute jetzt nicht festlegen. Und da wir natürlich jetzt nicht über den US-Präsidenten in Deutschland beim DAX haben, haben aber trotzdem den Einfluss auf die Gesamtweltwirtschaft, was letzten Endes Donald Trump oder Kamala Harris angeht, weil einfach die Politik der beiden völlig unterschiedlich ist. Ja, wie gesagt, mehr Zölle, mehr Globalisierung, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und dementsprechend sind die Marktteilnehmer hier eben zurückhaltend. Und ich gehe davon aus, dass wir das hier in relativ kleineren Schwüngen auch in den nächsten 1-2 Wochen hier weiter dann aushalten müssen. Und das heißt, dass wir hier im Endeffekt vielleicht so den Bereich rund um 19.100, vielleicht sogar ein bisschen tiefer nochmal den Bereich hier testen, um 19.100 oder 19.050, vielleicht 19.000 knapp, glatt, je nachdem, dass wir das nochmal testen, uns dann hier so langsam hochbewegen. Ja, vielleicht mal hoch nach oben gehen, aber im Großen und Ganzen uns eher erstmal seitlich bewegen. Sollte dann aber die Wahl, die wird ja irgendwann entschieden, zwangsläufig, ja, aber sollte es dann Donald Trump werden oder Kamala Harris, dann werden die Märkte sich neu sortieren. Entweder das abwerfen und abstoßen, was man im Vorfeld sich schon ins Depot gelegt hat, oder eben das Ganze verstärken, entweder nochmal umdrehen, wenn man sich völlig falsch entschlossen hat, entsprechend sich zu positionieren, ne? Das vielleicht nochmal umdrehen. Das heißt, eine hohe Volatilität dürfte dann zu erwarten sein und da würde ich jetzt auch nicht unbedingt der Erste sein wollen, der sich hier entsprechend bekennt, An der Stelle gilt es auch eher abzuwarten. So, das gilt offen gesagt ja nicht nur für den DAX, sondern das gilt insbesondere und vor allem für die US-Märkte und US-Werte. Und dementsprechend sehe ich natürlich die gleiche Idee auch dort in den US-Märkten wie hier dann im DAX. Wobei das natürlich alles auch ein Stück weit aufeinander abfärbt. Also das heißt, die US-Werte auf den DAX. So, das ist so die Idee. Deshalb, wenn man hier sich im DAX entsprechend betätigen möchte, dann sollte man eher mal schauen. Aus meiner Sicht ist es dann interessanter, auf die kurzfristigen Zeitfenster zu gehen. Das heißt Tag und darunter Stunde. Da kann man 15 Minuten gucken, kann man 5 Minuten gucken. Und im Zweifelsfall heißt es dann eben erstmal abwarten. Oder dann eben, Sie sehen es ja auch, wie schön das sich im Tageschart darstellt mit den Unterstützungen, Widerständen. Und da kann man durchaus mal drauf achten, was an den Stellen dann passiert. Aber jetzt hier momentan aus der Sicht ist es eher nicht wirklich die Idee und eher gefährlich, sich hier schon zu positionieren. Dann gehen wir direkt in die Schweiz. Und in der Schweiz sieht es ähnlich aus, ähnlich zögerlich. Ich hatte dem SMI ja schon noch ein bisschen mehr Zugkraft zugetraut, einfach weil man ist jetzt nicht völlig abgekoppelt, aber man hat doch so ein gewisses eigenständiges Leben im SMI in der Schweiz entwickelt. Wir sehen es, wir sind ja hier im SMI auch noch nicht wirklich an den Allzeithochs dran, was wir bei den anderen Märkten ja letzten Endes im Wochen- oder im Tagesrhythmus fast immer wieder neu erreichen. Hier ist man immer noch relativ weit davon und tut sich schwer. Ja, das heißt, wir hängen hier immer noch fest unter dem ganzen Bereich 12.400 Punkte. Also ein bisschen drüber vielleicht mal, aber im Großen und Ganzen, sobald es da drüber geht, da wird die Keule rausgeholt und dann wird wieder raufgekloppt. Und dementsprechend ist auch hier die Idee, dass es jetzt sich so langsam in Schwung nach oben bewegt, erstmal vom Tisch. Denn auch für den SMI gilt das Gesagte, wie für den DAX auch, dass man eher jetzt hier sich abwarten zeigt. Denn egal, was in den USA passiert, es wird sich auf die anderen Märkte erstmal entsprechend auswirken. Und da können wir hier jetzt an der Stelle erstmal davon ausgehen, aus meiner Sicht jedenfalls, dass man sich dann auch dort erstmal zurückhaltend zeigt, so also ein bisschen hin und her spielt, der den Ball mal in die eine Richtung wirft, in die andere Richtung wirft, guckt, was zurückkommt, ob er zurückkommt. Naja, und dann abwartet, was dann passiert. Das heißt noch lange nicht, dass wir jetzt hier wirklich mit der Trendwende rechnen sollten, sondern es ist eher jetzt so gemächlich in die Richtung seitwärts geht, dass wir hier vielleicht auf höherem Niveau sind. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn dann die 200er-Tage-Linie dann über die Zeit erreicht wird, ja, die zieht sich dann ja ran, dass wir dann eher mit weiter anziehenden Kursen rechnen können. Ja, dann kommen wir dann. Und dann wäre der Weg dann in die 13.000 frei, weil dann hier auch diese Widerstände nicht mehr diese große Rolle spielen dürften, weil die Konsolidierung, die hier jetzt ja läuft in dem Bereich, also zwischen rund 12.000 Punkten und dann den ganzen Bereich um 12.400 Punkten, weil der Bereich dann alle Zweifel zunächst mal jetzt nicht ausgeräumt hat, aber den Markt dann immer halt entsprechend Raum gegeben hat, das Ganze zu überdenken und eben entsprechend sich neu zu positionieren. Deshalb die Widerstände, vor denen wir jetzt stehen, die sollten dann auch relativ leicht zu überwinden sein. Das ist an der Stelle mal die gute Nachricht. Ja, müssen wir mal schauen, inwieweit das Ganze dann halt auch tatsächlich eintritt. Ja, schneller Blick in den Nikkei. Ja, der Nikkei, ich bin ja von zwei Richtungen ausgegangen, was es ja immer recht einfach macht, dann im Nachhinein raufzuschauen. Die Idee war ja ausgehend davon, dass wir halt in der letzten Woche, also in der vorletzten Woche hier, eher so eine Unentschlossenheit gesehen hatten. Beide mögen, oder so ein leichter Abverkauf nach unten, aber nicht wirklich dramatisch. Und beide Richtungen hier letzten Endes möglich waren, einmal aus der Idee der ignorierten Kerze und einmal aus der Idee, dass wir hier so langsam eben an so einen Widerstand stoßen und so eine schräge, Schulterkopf-Schulter ist es nicht, wir sind ja eher in einer Seitwärtsbewegung. Aber dass man hier irgendwie so eine Wende bekommt und tatsächlich hat sich der Nikkei dafür entschieden, nach unten zu gehen und dementsprechend ist das Szenario, dass es erstmal nach oben geht, raus. Und die Idee ist es jetzt, dass wir uns zunächst mal mit dem Bereich um 37.120, 37.000 Punkte glatt beschäftigen, so in dem Bereich. Da kann man mal so mit einem kurzen Bounce rechnen, aber aus meiner Sicht sollte das jetzt nicht wirklich so groß sein. Und ich kann mir vorstellen, dass wir so um die 35.600, 500 Punkte nochmal so zurückkommen, ja, so in dem Bereich hier uns so aufhalten. Das wäre jetzt keine große Überraschung und es wäre auch okay. Ja, dann wäre man jetzt im Endeffekt seit März, eigentlich ein gutes halbes Jahr, ein bisschen drüber, sechs, acht Monate ungefähr, seitlich gelaufen. Wir waren nach unten ausgebrochen, wieder hochgekauft, nach oben ausgebrochen, wieder abverkauft und hätte sich dann jetzt über einen längeren Zeitraum auskonsolidiert. Und das könnte dann bedeuten, auch hier im Zuge der US-Wahl, und natürlich hat auch die entsprechend Einfluss auf Japan, darf man nicht unterschätzen, ja, weil da gibt es natürlich auch Handelsbeziehungen. Und dann wäre so eine Idee, sich im unteren Bereich so langsam mit einer Positionierung anzufreunden. Da kann man dann mal schauen, ob es Kaufsignale gibt, entweder im Index oder in den entsprechenden Lieblingsaktien, ob sich da eben entsprechend was auftut, was ergibt. Und dann könnte man von der Stelle mal schauen, ob das sinnvoll ist, sich hier zu positionieren. Aber wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Wochen erwarte ich hier jetzt nicht wirklich große Besserung. Ja, dann gehen wir endlich in den S&P 500. Ja, der S&P 500 auf hohem Niveau kommt direkt wieder zurück. Ich war hier auch eher verhalten. Ich meine, Sie sehen es, ja, da bin ich dem Ganzen habe ich noch ein bisschen Raum nach oben gegeben in den Zeichnungen, aber auch eher mit dem Hinweis, dass es ja vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen könnte, sagen wir rund 6.000 Punkte, um dann endlich wieder nach unten abzukippen. Soweit ist es gar nicht erst gekommen. Ja, und jetzt sehen wir aktuell hier ein Bearish Engulfing Pattern, das ist tatsächlich auch wirklich ausgebildet. Das heißt, wir sind hier nochmal kurz rübergelaufen mit dem Gap, um dann direkt abzuverkaufen. Das Ganze ist natürlich eher unangenehm jetzt für die Käufer, denn so ein Signal hat schon eine gewisse Wirkung, hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von zwischen 60% und 80%. Also das hat durchaus jetzt ein Gewicht. Und das ist natürlich die Frage, wie könnte es weitergehen? Und jetzt ist die Idee, ausgehend von dem Bearish Engulfing, dass wir uns zunächst mal mit den 5.700 Punkten beschäftigen können. Da kann nochmal ein Bounce kommen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dann eben auf die 5.660 kommen, so in dem Bereich, letzte Unterstützung, die dann wieder kommt. Und wenn es irgendwie, sehr, sehr unsicher wird, dann sind wir bei 5.580 Punkten. Das ist so eine kleinere Unterstützungszone. Sie sehen, da haben wir mal so ein paar Hochpunkte. Das ist ein kleiner Tiefpunkt hier, beziehungsweise dann mal so ein Öffnungskurs. Das könnte so eine Geschichte sein, über die man sich als nächstes mal Gedanken machen kann. Und aus meiner Sicht, langfristig gesehen, sind aber alle Preise, die so in dem Bereich zwischen 5.600 Punkten liegen und vielleicht sogar darunter, schon mehr interessant für Käufer, als dass man hier jetzt tatsächlich eher wirklich die Flinte ins Korn wirft. Ich meine, grundsätzlich, und das geht dann, dürfte sich auch abfärben auf die anderen entsprechenden Indizes, ich erwarte grundsätzlich hier eine Bewegung nach oben, wie weit die dann geht. Das wird sich dann zeigen, denn natürlich ist es auch im Bereich des Möglichen, dass man dann sowas sieht wie ein Doppeltop. Das sollte dann natürlich sehr, sehr kritisch sein, aber das ist tatsächlich echt Zukunftsmusik und wir können uns noch lebhaft wahrscheinlich daran erinnern, das erste Mal, als Donald Trump Präsident geworden ist, gab es eine V-förmige Erholung nach einem dramatischen Abverkauf des Entsetzens und dann hat man sich überlegt, naja gut, könnte gar nicht schlecht sein für die Wirtschaft und dann wurde wieder gekauft, was das Zeug hält. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ähnlich kommt, deshalb wäre ich jetzt wirklich vorsichtig damit, mich zu exponieren. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, jetzt ein paar Gewinne mitzunehmen, um dann eben zu schauen. Und wenn es dann zu so einer V-Umkehr kommen sollte, dann ist eben wirklich die Frage, ob die den Index und die Märkte und damit letztendlich auch alle Märkte auf neue Höhen treibt oder ob die nicht eben einfach genutzt wird, um nochmal abzuverkaufen. Das ist die große, große Frage. Der muss man dann letzten Endes immer weiter nachgehen. Das werde ich natürlich dann auch tun hier mit Ihnen. Und dass Sie einfach so wissen, was sich so, welche Überlegungen sich bei mir so langsam zeigen. Und darauf schaue ich dann, darauf achte ich und das werde ich dann natürlich auch entsprechend thematisieren. Also das heißt, das sind so die einzelnen Stufen im S&P 500, auf die man durchaus mal achten kann. Im Großen und Ganzen für die nächste kurze Zeit, nächsten ein, zwei Wochen, erwarte ich auch eher eine seitlichere Bewegung und dass man hier letzten Endes nicht so wirklich dramatisch nach unten fällt. Aber wer weiß, das ist erstmal das, was ich grundsätzlich so denke und das wird dann auch dazu passen, dass man immer mehr momentan davon ausgeht, dass Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt. Aber noch ist hier das Rennen nicht beendet. Wie sieht es in der Nasdaq aus? Die Nasdaq zeigt sich relativ stark. Relativ heißt, die letzte Woche, ja, war holprig. Ja, Sie sehen es hier, wir haben so ein Doji nach dem Spinning Top. Und Das zeigt natürlich nach so einem anderer kleiner noch ein Spinning Top, also Kreisel. Und wir sehen, es läuft ja seit Wochen, ne, damit auch seit Monaten eher seitwärts. Also in anderthalb Monaten läuft es hier seitwärts und man kommt nicht so richtig in die Gänge. Ja, Nvidia ist stark, Tesla, ja, ist stark. Und das sind so, ja, das sind so natürlich so Dinge, die auf den Index einwirken. Ja, wobei, ja, Tesla weiß jetzt auch nicht. In China sehe ich da ganz andere Autos rumfahren, aber gut, nochmal ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, Tech ist durchaus und AI ist ja durchaus immer noch das Thema, allerdings auch hier. Zurückhaltung ist zu sehen. Ich bleibe bei der Grundidee, dass man jetzt hier zunächst mal seitwärts läuft, das erwarten kann. Dann kommt der 200, die 200-Tage-Linie ins Spiel. Ja, hier ist nochmal so die Zeichnung vom letzten Mal mit drin. Kann ich einfach hier so drin lassen. Also ich lasse es direkt so, wie ich es schon in der letzten Woche eingezeichnet habe, mit der Option, dass man hier so im Bereich von rund 20.100 Punkten nach oben läuft. Ja, dort könnte durchaus die Unterstützung schon reichen. Sollte das nicht reichen, dann sehen wir uns hier bei 18.500, 600, 750 Punkten, sowas in dem Bereich. Da sehen wir uns dann wieder aus meiner Sicht. Das dürfte und sollte idealerweise eine starke Unterstützung sein und sollte auch reichen, um dann die Nasdaq nach oben wieder zu befeuern, weil man dann hier einen schönen Bereich hat, um halt auch ja, günstig einzusteigen, was immer günstig dann auch heißen mag. Ja, aber das ist so ein Bereich, auf den ich dann durchaus gerne auch mal mit achte. Ja, der letzte Index ist der Dow Jones und der Dow Jones ist am stärksten unter die Räder geraten. Der war ja lange Zeit, also mehrere Monate, der stärkste Index, der sich hier einfach gezeigt hat. Ja, wo Tech zurückgeblieben ist und damit auch letztendlich ein Stück weit der S&P 500, hat der Dow Jones doch wirklich sehr, sehr, sehr gut performt und lässt jetzt sozusagen erschöpft alles liegen. Ja, das könnte schon eine Höhenkrankheit sein, ja, mit so ein bisschen Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in das Vergnügen gekommen sind, eine Höhenkrankheit zu haben, ist nicht ganz so angenehm, aber es ist auch kein Beinbruch. Also nichtsdestotrotz, zumindest für mich, ja, will da keinem zu nahe treten, nichtsdestotrotz, hier zeigt sich das Bearish Engulfing und zwar deutlich. Und die Grundidee ist jetzt nicht mehr, dass es nochmal ein Stück nach oben läuft, bevor es kippt, sondern es kippt gerade jetzt. Und da reden wir über 41.600 Punkte. Da kannst du mal ein bisschen hin und her dippen. Wir reden über, na, und das ist so ein Thema, da schaue ich wirklich gerne nochmal mit drauf, 40.300 Punkte. Das ist hier jetzt an der Stelle, ich nehme mal die 200-Tage-Linie weg. Die dürfte jetzt nämlich an der Stelle so langsam so abdrehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man hier so um die 40.500, 600 Punkte an die 200-Tage-Linie kommt. Das könnte sehr interessant sein. Also der Bereich, den darf man sich gerne mal entsprechend markieren. Vielleicht mal mit so einer Alarmlinie versehen, um den nicht zu verpassen. Weil wenn man, und das dacht, wir reden über ein, zwei Wochen, ja, auch wenn, sollte das erreicht werden und die Märkte fangen an, sich neu zu sortieren, dann könnte das ein guter Bereich sein, um sich neu zu positionieren und vielleicht auf weitere Stärke dann zu spekulieren. Also das muss man zwar natürlich immer erst sehen, aber wie gesagt, ich begleite das ja gerne. Jetzt aus meiner Sicht geht es erstmal nach unten. Damit gehen wir in die Einzelwerte und ich habe Ihnen mal die Deutsche Bank mitgebracht. Die Deutsche Bank traditionell ja eher schwach. Wir schauen mal in den Monatschart rein. Jo, traditionell eher schwach. Und jetzt sind wir in der Deutschen Bank an einem doch relativ starken Widerstandsbereich angekommen. Bleiben wir mal im Monatschart. Und Sie sehen, wir sind ja in den letzten Monaten, eigentlich mehr oder weniger seit März, April, nur noch seitwärts gelaufen. Es ging mal nach unten, relativ rapide im August. Das wurde sofort wieder hochgekauft, aber auch nicht wirklich. So, und jetzt zeigt sich folgende Situation, dass wir wieder an einem Widerstandsbereich angekommen sind, der sich hier so zeigt. Ja, und schon wieder, und wir haben jetzt ja, was haben wir jetzt hier, den 26., wo ich das aufzeichne, 28. Heißt also, für den Monat sollte sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel ändern. Und dann sehen wir dann sowas wie ein Doppeltop. Ja, und das dürfte schon schwierig werden, dann nach oben rauszunehmen. Ich kann mir eben vorstellen, dass wir dann über den Wochenchart durchaus schon mal eine gute Möglichkeit haben, auch die Deutsche Bank zu verkaufen. Ja, wir sehen jetzt hier aktuell auch eine interessante Formation. Das ist nicht ganz ein Evening Star. Ja, so schön ist es dann doch wieder nicht. Aber wir sehen ja durchaus, und jetzt komme ich mal mit der kleineren Linie. Ja, dass wir hier eben ja doch so einen Bereich haben, der durchaus eine gewisse Wirkung hat. Wir sehen die Reaktionen im Markt. Grüne Kerze, kleiner Kerzenkörper hin und her. Große, entschiedene, rote Kerze. Wir sind im überkauften Bereich in der Slow-Stochastik, drehen gerade nach unten und überkreuzen das Ganze. Und damit haben wir im Endeffekt ein Verkaufssignal, das sich zumindest mal bis in den Bereich von rund 14,70, 14,60, 14,50 Euro dann bringen könnte. Das wäre so eine Möglichkeit. Dann haben wir die 200-Tage-Linie. Aber ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass es dann groß nach oben gehen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann Überschwünge so langsam, aber stetig in den ganzen Bereich 12,50 Euro, 12,30 Euro, 12 Euro glatt kommen könnten. Sie sehen, an der Stelle wartet dann die nächste Unterstützungszone, eine relativ kräftige. Und von dort aus muss man sich mal neu sortieren. Schaut man sich das Ganze aber mal an, haben wir hier an der Stelle durchaus ein ganz interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Gerade auch im Zusammenhang mit der Unsicherheit aktuell in den Märkten könnte das durchaus interessant sein, mal weiter zu überlegen. Ja, wer war in den Schlagzeilen? McDonald's. Ja, McDonald's, was waren es? Kolibakterien, die schleppen wir ja irgendwie alle mit. Allerdings nur die eigenen und nicht die anderen. Und das ist dann immer genau das Problem. Die Aktie ist unter Druck, deutlich unter Druck in der aktuellen Woche. Und es ist natürlich die Frage, wirft man alles hin bei McDonald's oder setzt man sich lieber auf die Lauer, legt man sich auf die Lauer und schaut mal, wo man dann einen guten Einstieg findet. Schauen wir uns mal die ganze Situation an. Also ich glaube, wir sind uns einig und stellen fest, dass McDonald's seit 2015 durchaus kein schlechtes Investment ist und durchaus eine gute Idee ist, sich mal auch anzuschauen. Was fällt auch auf? Die 200-Wochen-Linie, die geht schön steil nach oben. Man könnte hier fast vom 45-Grad-Winkel reden, also eigentlich so wie eine Trendlinie. Und wird auch regelmäßig angelaufen, zuletzt dann so in dem ganzen Bereich Mitte des Jahres. Von dort aus ging es brutal nach oben, also wirklich brutal. Und die 200-Tage-Linie ist halt immer wieder nachgezogen und spielt auch für Korrekturen immer wieder mal eine Rolle. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Die aktuelle Woche, ja, die letzte Woche, ist natürlich massiv eingeschlagen. Die dürfte auch noch ein bisschen Wirkung nach sich ziehen. Die 200-Tage-Linie, die kommt als nächstes in den Fokus. Da sind wir bei $280 und ich kann mir vorstellen, dass es hier Marktteilnehmer gibt, die kaufen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Marktteilnehmer gibt, die froh sind, dass sie dann bei steigenden Preisen noch ein paar Stücke loswerden können. Und aus meiner Sicht ist es interessant, darauf zu warten, dass die 200-Wochen-Linie erreicht wird. An der Stelle, gerade für langfristig orientierte Investoren, könnte das sehr, sehr interessant sein. Denn man darf nicht vergessen, bei McDonald's geht es ja nicht um Burger, Shakes und was auch immer die haben, Pommes, sondern bei McDonald's, wo stehen die Läden auf den eigenen Grundstücken? Es geht um Immobilien. Das vergessen viele und Immobilien sind ja nun seit, wie wir wissen, seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, permanent am Steigen. So, und das geht auch nicht an McDonald's vorbei und es wird auch jetzt nicht davon entschieden, ob es mal einen Lebensmittelskandal mehr oder weniger gibt. Bei allem Schwierigen und natürlich auch dem Negativen dabei und auch natürlich, ja, ich glaube, ein Mensch ist gestorben, schlimm genug. Aber im Großen und Ganzen, wir reden über die Zukunftsentwicklung und das sollte dem Ganzen nicht wirklich entsprechend den Knüppel zwischen die Beine werfen. Heißt also, dass wir hier in dem ganzen Bereich bei rund $267, rund 270, 265, 260 aus meiner Sicht immer noch durchaus interessante Einstiegsgelegenheiten haben, um sich mittelfristig bei McDonald's zu positionieren. Den Gedanken wollte ich mit Ihnen teilen. Schauen wir mal, was dann daraus wird. Ich würde jetzt nicht sofort irgendwie kaufen und schauen, was dann passiert, weil im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit, dass es noch weiter unten läuft, ist durchaus da. Aber wir sehen es, egal was im letzten Endes war, denn es gab immer mal irgendwie einen Skandal. Die Aktie hat danach weiter performt, einfach weil natürlich Skandale nicht ewig halten, irgendwann vergessen werden. Und natürlich dann auch dafür sorgen, dass Missstände abgestellt werden. Ja, das passiert dann natürlich idealerweise jedenfalls. Und dann gehen wir zu guter Letzt zu Apple. Und bei Apple war ich ja beim letzten Mal schon eher verhalten. Bin davon ausgegangen, dass man vielleicht nochmal rüberlugt beim Fehlausbruch, um dann zu korrigieren. Im Endeffekt vielleicht sogar bis an das untere Ende dieser kleineren Range. Und danach sieht es jetzt auch aus. Also der Move hier nach oben, den ich mal so angedeutet hatte, der ist es nicht mehr. Wir sind jetzt im Endeffekt hier angekommen, dass wir uns jetzt in die Richtung bewegen bei $215. Da kann man vielleicht sogar schon mal schauen, ob man bei 220 hängen bleibt, um dann nach oben zu laufen. Das wäre so eine Option. Aber im Großen und Ganzen für Apple sehe ich momentan auch eher, und das passt dann wiederum zu den Gesamtmärkten, eher eine Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 235, da wo wir jetzt ungefähr sind, 220 bis $215. Das heißt, jetzt sollte aus meiner Sicht erstmal ein Stück weit abwärts gehen. Ist das jetzt eine Möglichkeit zu shorten? Eher nicht. Ich würde wirklich abwarten, was passiert hier unten bei 220, was passiert bei $215. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, dann einzusteigen, vielleicht nicht unbedingt auf Wochenbasis, aber da kann man mal schauen, was so auf Tagesbasis passiert. Ja, da hat man vielleicht hier mal so ganz gute Möglichkeiten. So, und das sind dann so Situationen, die durchaus mal wohlwollend geprüft werden können. Das kann man dann so für sich machen. Und wenn das gerade auch zusammenpasst mit der Marktwoche, dann bin ich natürlich auch dabei, das entsprechend mit reinzuspielen. Alternativ, und das sehe ich jetzt hier gerade, Sie sehen es vielleicht auch, ja, vielleicht haben Sie gesagt, warum sagt er das nicht? Da haben wir hier so eine kleine Aufwärtstrendlinie, die so ein bisschen Wirkung zeigt. Nichtsdestotrotz, ja, Sie sehen auch hier der Freitag, der schon wieder so ein bisschen abverkauft wird. Ja, nichtsdestotrotz, selbst wenn es hier nochmal hochläuft, ich bin eher der Meinung, dass jetzt hier nochmal so ein bisschen das Ganze nach unten läuft. Es mag hier nochmal so einen kleinen Move nach oben geben, aber der sollte nicht wirklich nachhaltig sein. Schauen wir mal, ob es so kommt. Ja, das ist natürlich immer dann am Ende ist man schlauer, aber so bildet sich das gerade aus, so deutet sich das gerade an und dementsprechend schauen wir mal, ob die Märkte es auch so umsetzen. Ja, damit haben wir es jetzt für die Marktwoche. Wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass die Märkte momentan sehr verhalten sind. Wir haben noch rund 2 Wochen bis zu den Präsidentschaftswahlen und dann darf man auch nicht vergessen, dann ist die FED-Sitzung direkt auch nochmal wieder im Anschluss. Und oder umgekehrt, also man ist sehr, sehr nah zusammen und da muss man einfach wirklich dem Ganzen Rechnung tragen. Die Marktteilnehmer werden nervöser, man ist unsicher, denn nichts ist entschieden, selbst wenn es so scheint, Umfragen sind Umfragen, aber das ist natürlich nicht Faktenlage und ist auch nicht Realität und dementsprechend will sich momentan zumindest keiner noch mehr exponieren, als es ohnehin schon geschehen ist, denn man ist ja auf hohem Niveau momentan in der Korrektur. Und dem muss man natürlich dann auch entsprechend Raum geben. Und deshalb an der Stelle vorsichtig ist angebracht, ein bewusster Blick auf die Märkte. Ja, es mag man ein Schnäppchen geben, kann man dann für sich schauen, aber im Großen und Ganzen vor den Wahlen, vor der FED-Sitzung, wäre ich mehr als zurückhaltend. Denn am Ende das Risiko ist es nicht wert, jetzt hier zu stark zu spekulieren auf etwas, was wir definitiv nicht kontrollieren können. Ja, nämlich den Ausgang von Wahlen oder von FED-Sitzungen. Deshalb abwarten ist jetzt aus meiner Sicht das Beste. Und dann kann man mal schauen, was sich danach ergibt. Das dürfte durchaus interessant werden. In dem Sinne, Ihnen schon mal eine erfolgreiche Woche. Wir sehen und hören uns dann wieder, wenn Sie mögen, bei Fast & Forex. Dann berichte ich aus Japan. Dann bin ich schon auf dem Weg, entweder von Osaka nach Tokio oder noch in Osaka, sei es drum. Dann habe ich auch wieder besseres Internet und dann schauen wir mal, was da passiert. Also bis dann, alles Gute, Ihr Wieland Alt.